Gesundheit bewegt uns. Der Podcast.
Hallo zusammen. Die heutige Folge unseres Podcasts dreht sich um ein Thema, was viele von euch vielleicht in der nahen Zukunft auch beschäftigen wird. Und zwar der Jahreswechsel und die damit verbundenen guten Vorsätze. Auch ich habe mich mit dem Thema wieder beschäftigt. Und damit es dieses Mal nicht wieder nur 3 Wochen anhält, möchte ich mich heute mit meiner Kollegin Jeanette nochmal über das Thema unterhalten. Jeanette, du warst ja schon in der ersten Folge unseres Podcasts bei mir zu Gast und ich freue mich sehr, heute mit dir auch die letzte Folge aufnehmen zu können. Hallo.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung und ich bin gespannt, was wir gemeinsam über gute Vorsätze herausfinden werden.
Ja, also du als Psychologin kennst dich doch mit dem Verhalten von Menschen aus. Dann hast du dich doch bestimmt auch schon mal mit dem Phänomen der guten Vorsätze beschäftigt, oder? Die haben doch auch was mit unserem Verhalten zu tun.
Ja, tatsächlich beschäftige ich mich mit meinen Patienten so gut wie jeden Tag mit dem Thema gute Vorsätze. Es heißt vielleicht nur ein bisschen anders. Ja, für Patienten ist ja nicht jeden Tag Jahreswechsel, aber Patienten sind auch an einer Umbruchstelle in ihrem Leben. Ja, hatten einen Unfall, eine Operation, wollen ihren Lebensstil ändern. Das heißt, die sind genau an dem Punkt, wo viele von uns am 31.12. sind. Ab jetzt soll etwas anders werden. Ja, es ist also tatsächlich mein tägliches Brot, mit Menschen über gute Vorsätze zu sprechen. Ich habe immer eine Methode, die ich ganz gerne anwende, um mit Patienten dann auch darüber ins Gespräch zu kommen. Es gibt nämlich seit vielen Jahren eine Umfrage der Krankenkasse DAK, die sie in Auftrag gibt beim Meinungsforschungsinstitut und wo immer im November repräsentativ ungefähr 2000 Bundesbürger befragt werden zu ihren guten Vorsätzen für das folgende Jahr. Und was ich an dieser Umfrage ganz spannend finde, ist, dass es die schon seit vielen Jahren gibt. Also wir die Möglichkeit haben zu gucken, diese Hitliste der guten Vorsätze, ist die eigentlich jedes Jahr gleich oder verändert die sich eigentlich über die Jahre?
Und was hast du da festgestellt? Klingt ja so, als ob du dir die schon näher, also öfter angeschaut hättest, diese Liste.
Ja, es gibt 2 Sachen, die ich bemerkenswert finde. Nämlich einmal, dass die Liste durchaus gesellschaftliche Strömungen abbildet. Ja, das heißt, solche guten Vorsätze wie sich klimafreundlich oder umweltfreundlich verhalten oder weniger sinnlose Zeit in sozialen Medien rumhängen. Das sind erst Vorsätze, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. Und das bildet ja, glaube ich, ab, ne?
Dass genau, das klingt logisch.
Thema bei uns ist. Das andere, was mich auch jedes Mal wieder überrascht, die scheinbaren Hit-Punkte sozusagen, Top-Punkte, nämlich weniger rauchen, weniger Alkohol trinken, weniger essen, die kommen immer in dieser Liste vor, aber eher am unteren Ende.
Ja. Okay.
Und am oberen Ende steht seit 10 Jahren konsequent immer derselbe gute Vorsatz, nämlich weniger Stress.
Okay.
Und da hätte ich jetzt so nicht mitgerechnet, dass das quasi so eine stabile Geschichte ist.
Nee, ich hätte auch eher die gesundheitlichen Dinge wie Rauchen, Trink- und Essgewohnheiten, das hätte ich auch eher höher eingeschätzt.
Mhm. Wobei weniger Stress ist auch gesund.
Das also, stimmt.
Genau, hängt auch mit Gesundheit zusammen. Aber es ist nicht so offensichtlich wie jetzt eine falsche Ernährung oder das Rauchen tatsächlich. Ja. Ich mache es mit meinen Patienten tatsächlich oft so, dass ich sie selber mal so einen Vorschlag machen lasse, wenn jetzt der 31.12. wäre. Was wären dann so ihre gesundheitsbezogenen guten Vorsätze? Und dann schreiben die ein das kleine Zettelchen. Und dann schreibe ich das auf einen Flipchart und dann haben wir so eine eigene Top-10-Liste. Und dann sage ich, ich konnte ihre Gedanken lesen. Und dann stelle ich eben diese Hitliste von der DAK bzw. der Forsa vor. Und dann stellen wir halt tatsächlich fest, die Liste, die die Patienten gemacht haben, ist ziemlich deckungsgleich mit der Liste, die eben in der Allgemeinbevölkerung entsteht. Das heißt, das ist gar nicht so eine große Überraschung. Diese Liste scheint tatsächlich stabil zu sein. Und das ist erstmal eine wichtige Erkenntnis.
Ja, das stimmt. Und scheinbar bin ich damit dann ja auch gar nicht so alleine, dass man sich überhaupt gute Vorsätze macht, oder? Also wenn es so eine Umfrage gibt, dann scheint das ja viele Menschen zu betreffen. Aber einige aus meinem Umfeld reagieren dann eher, ja, belustigt oder skeptisch, sowas wie, ha, gute Vorsätze, das hält ja sowieso nicht lang an und sagen selber, sie würden es gar nicht machen, weil es ja sowieso nicht funktioniert.
Also lieber kein Vorsatz, weil man dann nicht enttäuscht werden kann? In die Richtung, oder?
Genau, oder sie halten es einfach als für übertrieben. Also sich jetzt sowas konkret als guten Vorsatz fürs neue Jahr vorzunehmen.
Mhm. Ich glaube, dass der Begriff guter Vorsatz so ein bisschen old school ist. Und heutzutage würde man vielleicht eher den Begriff hören, ich habe da eine Challenge. Und damit meine ich jetzt nicht eine Eiswasser-Challenge, sondern drei Freundinnen, die zusammen eine Schrittzähler-Challenge haben.
Mhm.
Und ehrlich gesagt, die haben sich ja gemeinsam auch vorgenommen, wir wollen unsere Schrittzahl erhöhen. Und durch diese Challenge, die dann auch den Namen Challenge hat, sozusagen, versuchen sie, diese Vorsätze umzusetzen. Ja, in der Arbeit mit meinen Patienten würde ich eher den Begriff Ziel verwenden wollen. Ja, ein Vorsatz ist eher sowas Unverbindliches, wie ich möchte gesünder leben.
Mhm.
Ja. Und ein Ziel beinhaltet auch, dass wir uns Maßnahmen überlegen. Wie kann ich dieses Ziel erreichen? Ja, es gibt einen ganz coolen Spruch vom alten Goethe, der nämlich sagt, ein Ziel führt vom Wollen zum Tun. Ja, und genau das ist es. Ein guter Vorsatz ist das, was ich will. Aber um das Ziel zu erreichen, muss ich etwas tun.
Ja, ich verstehe.
Ich versuche auch noch immer einen anderen Begriff abzugrenzen, nämlich Wunsch. Ja, manchmal, wenn ich so meine Patienten frage, was nehmen sie sich fürs neue Jahr vor, dann sagen die Lottogewinn. Und dann sage ich, naja, das ist vermutlich ein Wunsch und sogar ein unrealistischer. Ja, also im Ziel oder guten Vorsatz steckt auch eher drin, dass ich einen eigenen Anteil daran habe und dass es nicht nur Glück oder Pech ist, wie jetzt bei einem Lottogewinn, sondern dass ich selber was dafür tun kann und auch tun muss. Wenn wir nochmal auf den Punkt gehen, dass so die guten Vorsätze meiner Patienten oder vielleicht auch deine, ich kenne die ja noch nicht, eigentlich jedes Jahr auf dieser Hitliste auftauchen, das sagt mir etwas Wichtiges, nämlich wir wissen eigentlich, was gut für uns ist oder gut für uns wäre.
Mhm.
Ja, also es fehlt uns nicht daran zu überlegen, was täte meiner Gesundheit gut, sondern es fehlt eher daran, wie mache ich daraus ein Ziel und wie erreiche ich das Ziel.
Okay, und warum meinst du, ist es so schwer, die guten Vorsätze dann in die Tat umzusetzen? Also warum scheitert die Umsetzung dann so häufig?
Sehr gute Frage, frage ich mich auch manchmal. Ich würde gerne mal versuchen, das mit einem kleinen Gedankenexperiment zu erklären, wo meiner Meinung nach die Schwierigkeiten sind. Diejenigen von euch, die gerade zu Hause sind, können das vielleicht sogar tatsächlich mitmachen. Und wer gerade unterwegs ist, stellt es sich in Gedanken intensiv vor. Also du hast einen Zettel und einen Bleistift.
Okay, warte ich.
Dann bitte
mach
ich dich
einfach
jetzt
mal sofort mit.
Genau, nimm mal diesen Stift und irgendwo auf deinen Zettel schreibst du jetzt einfach mal von links nach rechts die Ziffern 1 bis 5.
1 bis 5, okay.
Genau, ganz normal, wie du eine Telefonnummer aufschreiben würdest oder so. So, ich sehe, du hast schon geschafft.
Ja.
Zweite Aufgabe, nimm bitte jetzt den Stift in die andere Hand und tu dasselbe.
Oh Gott, ich probier's.
Ja.
Das dauert etwas länger.
Genau. Okay, wir sind immer noch nicht fertig und vielleicht ihr zu Hause auch noch nicht. Und wenn ich mir jetzt das Ergebnis angucke, schöne Erstklässlerschrift, genau.
Ja.
Also, offensichtlich ist es so, dass die zweite Aufgabe qualitativ ganz anders ist als die erste. Ja, das habe ich daran gesehen, dass du sofort, oh Gott, gesagt hast oder sofort gelacht hast. Und das geht vielen so. Ja, manche fragen dann auch nochmal ausdrücklich, jetzt mit links oder was? Und dann sage ich, ja, genau, die andere Hand. Was würdest du sagen, warum ist die zweite Aufgabe schwieriger als die erste zu lösen?
Naja, also ich bin halt Rechtshänder.
Mhm. Ne? Woher und, weißt du?
Weil ich immer schon mit rechts geschrieben habe.
Ja, richtig. Bist du Rechtshänderin oder Rechtsschreiberin oder beides?
Also ich würde sagen, ich bin tatsächlich Rechtshänderin, weil ich alles intuitiv mit rechts mache. Also es gibt keine Sachen, wo ich eher die linke Hand für benutze.
Mhm.
Von daher würde ich jetzt tatsächlich ausgehen, dass ich wirklich eine Rechtshänderin bin.
Mhm. Kennst du Leute, die Linkshänder sind, aber mit rechts schreiben?
Ja, habe ich schon kennengelernt.
Mhm. Eher in älteren Generationen, ne? Also ich glaube in meiner und schon gar nicht mehr in deiner, aber eher in der Generation zum Beispiel meiner Eltern und Großeltern gibt es mehrere davon. Und die sagen dann auch immer, ja, ich bin Linkshänder, aber in der Schule musste ich ja mit der richtigen Hand schreiben. Ne? Genau, nimm das schöne Händchen. Und dann habe ich mir halt angewöhnt, mit rechts zu schreiben. Aber ehrlich gesagt, irgendwie bin ich ein Linkshänder geblieben. Ja? Also putzen oder Flasche aufmachen oder nach Dingen greifen, mache ich nach wie vor mit links.
Ja, genau, das habe ich auch schon gehört.
Also das, was wir Schreiben nennen, ist offensichtlich durch zwei Dinge begründet. Nämlich durch unsere angeborene Händigkeit. Ja, jeder Mensch hat eine Händigkeit. Aber auch durch unsere Erfahrung. Und das wäre jetzt hier Bildung oder Schule, Training sozusagen. Ja. Wenn wir dieses Gedankenexperiment jetzt weiter stricken würden, ja, wir würden uns in einer Woche wieder treffen und ich mache mit dir wieder diesen Linksschreibtest und ich möchte, dass du da besser bist. Also nächste Woche schneller und schöner mit links schreiben kannst. Könntest du das Ziel erreichen?
Also ich müsste es halt üben, ne? Ich stelle es mir relativ zeitintensiv vor, sowas, was man eigentlich ja fast noch nie mit der linken Hand gemacht hat. Zu trainieren, dann stelle ich mir vor, dass man da viel Zeit für braucht. Mhm. Aber es würde wahrscheinlich ein Fortschritt zu heute erkennbar sein, wenn ich eine Woche Zeit habe.
Ja, genau. Du hast jetzt zwei Begriffe genannt, nämlich üben oder trainieren. Und diese Begriffe müssten wir uns genauer anschauen. Also, erste Möglichkeit, ich gebe dir ein Buch mit, was du dir bis nächste Woche, du hast ja dann eine Woche Zeit, sehr gründlich durchliest. Und dieses Buch lautet Theorie des Linksschreibens für jedermann. Ja, okay. Und das arbeitest du gründlich durch. Und dann machen wir am Ende dieser Woche nochmal den Schreibtest. Oder die zweite Möglichkeit, ich gebe dir kein Buch mit, aber du sollst jeden Abend dich eine Stunde hinsetzen und mit links schreiben. Und dann machen wir diesen Test. Was glaubst du, welche dieser beiden Möglichkeiten würde dich voranbringen?
Jeden Abend machen, ja, dranbleiben.
Ist das so? Genau. Ja, das heißt, viele Dinge, die wir mit großer Routine, mit Gewohnheit tun, um die zu ändern, brauchen wir Wissen, aber Wissen allein genügt nicht. Ja, ich erkläre es dir an einem anderen Beispiel, kann auch jeder mal zu Hause überlegen. Wenn man sich gesünder ernähren will, dann kann man zum Beispiel sich ein Kochbuch kaufen.
Das könnte schon mal helfen.
Oder sich mal ein YouTube-Tutorial zum Kochen anschauen oder im Internet dazu recherchieren. Und dann hat man Wissen angesammelt. Und dann stellt man aber vielleicht fest, ich esse trotzdem nicht gesünder. Ja, also dieses neue Wissen ist eine Voraussetzung, um sich gesünder ernähren zu können. Aber es reicht nicht aus. Du musst dann ja tatsächlich auch in deinem Leben Dinge ändern, nämlich einkaufen, kochen, Uhrzeiten und so weiter.
Also das, die Dinge, wo ich wirklich Wissen brauche, um eine Veränderung herbeizuführen, klar, da ist der Wissenserwerb nötig. Und dann kommt eben das Umsetzen und Tun.
Ja, und ich glaube, an diesem zweiten Punkt scheitern wir alle, was unsere Vorsätze angeht, weil sich Wissen aneignen ist heute leichter als je zuvor. Ja, das natürlich stimmt. Müssen wir viel mehr aussortieren, ja, welche Quellen im Internet oder so sind zuverlässig, aber jeder kann sich Wissen aneignen. Das ist viel leichter als früher. Aber was genauso schwierig ist, glaube ich, tatsächlich aus dem Wissen Tun zu machen, ja, es in ein Tun zu überführen.
Okay, als du eben schon gesagt hast, jeden Abend eine Stunde hinsetzen und mit links schreiben, da dachte ich, oh Gott, die Zeit habe ich doch gar nicht. Also üben nimmt ja Zeit in Anspruch.
Mhm.
Das ist doch bestimmt ein beliebtes Gegenargument, oder? Ich habe da keine Zeit für.
Ja, und es ist ja auch in gewissen Rahmen nicht nur beliebt, sondern zutreffend.
Mhm.
Ja, und deswegen gibt es einen Begriff, den ich nett finde, der klingt nett und erleichtert uns auch. Das ist der Begriff der Mini-Gewohnheit. Ja, also nicht jeden Abend eine Stunde, sondern jeden Abend 5 Minuten.
Mhm.
Und selbst wenn dein Leben sehr voll ist, kannst du mir nicht verklickern, dass du diese 5 Minuten nicht hättest.
Aber ist es denn dann trotzdem effektiv?
Ob es fürs Linksschreiben lernen effektiv ist, weiß ich nicht. Aber es gibt ganz viele Dinge, wo sich so klein anfangen lohnt. Ja, ich nenne dir ein Beispiel von mir selber. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Fahrradunfall und danach Probleme mit dem Einbeinstand. Und dann haben natürlich die Kollegen aus der Physiotherapie zu mir gesagt, Janette, musst du jeden Tag üben. Und ich so, oh, keine Zeit, keine Lust und so. Und dann hat jemand was sehr Kluges gesagt, putze die Zehen auf einem Bein. hast du schon dreimal täglich 3 Minuten. Also schon fast 10 Minuten geübt. Und das habe ich gemacht. Und es hat tatsächlich was gebracht. Mhm. Und das Witzige ist, ja, der Unfall ist 3 Jahre her, ich mache das immer noch. Ich putze mir immer noch auf einem Bein die Zähne, weil auch für einen gesunden Menschen ja eine Gleichgewichtsübung pro Tag total hilfreich sein kann. Es ist tatsächlich in Fleisch und Blut übergegangen.
Ja, okay, und also zu einer richtigen Gewohnheit geworden.
Richtig, genau. Ja. Und manchmal grinse ich mich dann selber im Spiegel an, weil ich dann merke, dass ich das immer noch mache. Ja, das heißt, der Trick bei diesen Mini-Gewohnheiten ist, ich verknüpfe die mit etwas, was ich sowieso tue. Mhm. Ja, also wer sich sowieso die Zähne putzt, ich gehe davon aus, sind die meisten, ja?
Ja, hoffentlich.
Oder wer sowieso im 2. Stock wohnt und eine Treppe hat, könnte diese benutzen. Oder wer sowieso mit dem Auto fährt, könnte aber den Weg vom Auto zur Arbeit zu Fuß zurücklegen, ein paar Meter mehr. Mhm. Ja, also verknüpft das mit etwas, was schon eine Routine ist. Und das Zweite eben, fang so niedrig an, dass dieses Zeitargument fast nicht gilt. Und dann kannst du es immer noch so Schrittchen für Schrittchen steigern.
Okay, also klein anfangen, 5 Minuten abknapsen, wenn das normal geworden ist, vielleicht nochmal 5 draufpacken.
Genau.
Und so, okay, ich verstehe.
Richtig. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns die Hürde erleichtert, überhaupt einen Einstieg zu finden in neue, gute Gewohnheiten.
Mhm. Und wenn ich jetzt einen guten Vorsatz habe, den ich aber direkt größer angehen möchte, also wenn ich wirklich ein konkretes Ziel vielleicht für mich schon vor Augen habe, wo ich hin will, oder ich sage, diese kleinen Dinge reichen mir nicht, weil die nicht vielleicht nicht spürbar genug für mich sind, nicht offensichtlich genug für mich sind, hast du denn dann auch einen Tipp, wie man versuchen kann, sich da besser, ich sag mal, reinzuhangeln in so einen guten Vorsatz?
Mhm. Ich schlage immer so ein 5-Faktoren-Modell vor, was, glaube ich, gar nicht aus der Medizin kommt, sondern eher auch aus dem Management. Aber man kann es, glaube ich, sehr gut auch auf gesundheitsbezogenen Kontext übertragen. 5 Begriffe, die man sich merken kann und die eben abbilden, wie ich quasi aus dem Vorsatz ein größeres Ziel, also einen Lebensstiländerung erreichen kann. Mhm. Der erste Begriff ist spezifisch. Ja, also nicht sagen, ich will mich mehr bewegen, sondern sagen, ich möchte laufen gehen und zwar 2-mal die Woche 20 Minuten zu Beginn. Also wirklich Fakten. Was, wann, wo, vielleicht mit wem.
Und dann am besten nicht nur 2-mal die Woche, sondern Dienstag und Freitag.
Ja, genau.
Okay.
Richtig. Und dazu muss ich mir halt vorher überlegen, welche Tage sind günstig.
Mhm.
Und wenn ich günstige Tage gefunden habe, dann versuche ich es eben auch beizubehalten. Ja, außer der Himmel fällt auf die Erde. Das zweite Wort oder der zweite Begriff ist messbar. Ja, also überleg dir, wie du das, was du erreichen willst, messen kannst. Also wenn dein ganz allgemeiner Vorsatz ist, ich möchte mich mehr bewegen, und dein spezifischer Vorsatz, ich möchte laufen gehen 2-mal die Woche, 20 Minuten, dann steckt da schon die Messbarkeit drin, nämlich die 20 Minuten. Ja, das heißt, du hast ja eine Uhr mit und guckst auch tatsächlich, laufe ich diese 20 Minuten oder eben nicht? Oder bin ich am Ende der 20 Minuten völlig fertig oder könnte noch weitermachen? Und du würdest auch deine Steigerung sehen. Wenn du nämlich feststellst, nach mehreren Wochen, wo du das durchgezogen hast, willst du auch noch 10 Minuten weiterlaufen oder du könntest noch 10 Minuten weiterlaufen. Oder die Strecke, die du in den 20 Minuten schaffst, ist weiter.
Mhm.
Ja, also überleg dir, woran du siehst, dass du auf dem richtigen Weg bist.
Okay, also ganz klare Kriterien festlegen,
ja,
die
genau,
ich bewerten kann.
Kriterien, die nicht so schwammig sind wie mehr oder besser oder schneller, okay, sondern in Sekunden, in Metern, in Kilogramm beim Gewicht jetzt oder so. Also eine Maßeinheit.
Mhm.
Und das vielleicht sogar aufschreiben. Oldschool auf einem Zettel oder modern in der App. Und dann sehen, wie die Kurve nach oben geht.
Mhm. Also dokumentieren.
Genau.
Bewerten und dokumentieren.
Richtig, genau.
Okay.
Der dritte Begriff, den hört man manchmal, er sei Attraktivität. Nicht jetzt in dem Sinne, was wir so denken. Manchmal ist der dritte Begriff auch mit A genannt, akzeptabel. Ja? Also das ist für mich die Frage der Motivation. Warum willst du das machen?
Mhm.
Ja? Also warum ist denn Laufen gehen, wenn wir unser Beispiel nehmen, für dich die attraktive Möglichkeit, sich mehr zu bewegen? Warum hast du dich nicht für Tischtennis entschieden? Mhm. Ja, oder warum ist Laufen für dich akzeptabel, aber Golf spielen nicht? Ja, also frag dich, warum willst du genau das machen, was du dir vornimmst? Und auch, warum ist das Ziel für dich ein wünschenswertes Ziel?
Also ja. Sowohl bei der Tätigkeit als auch beim Ziel.
Ja.
Also überprüfen, ob das, was ich mir da ausgesucht habe zu Zielerreichung, Beispiel, wenn es mir nicht nur ums Laufen geht, sondern wirklich sogar um eine Gewichtsreduktion,
ja, genau,
und Sport, dass ich, also warum ist es für mich akzeptabel oder attraktiv, Gewicht zu reduzieren?
Richtig.
Und was wähle ich dafür? Und das muss eben auch für mich akzeptabel und attraktiv sein.
Genau. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte mit Laufen, unter anderem mit Laufen, Gewicht verlieren. Und andere sagen, nee, das Gewicht steht für mich nicht im Vordergrund. Ich möchte fitter sein. Und das möchte ich beim Treppensteigen merken oder beim Wanderurlaub merken.
Ja, dann habe ich natürlich ein anderes Kriterium, was ich zu überprüfen habe. Genau.
Richtig, genau. Und du hast ganz am Anfang unseres Gespräches gesagt, du möchtest, dass deine guten Vorsätze nicht nach 3 Wochen über Bord geworfen werden.
Mhm.
Ja, und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Diese 3 Wochen hat man die Motivation, weil man sich's ja jetzt vorgenommen hat.
Genau.
Ab danach muss das irgendwie Spaß machen. Oder man muss das Gefühl haben, das Ziel, was ich mir vorgenommen habe, das zieht mich an, das reizt mich.
Mhm.
Ja, also wenn Leute sich eine Sportart aussuchen, die sie hassen, nur weil der Arzt gesagt hat oder nur weil der Partner gesagt hat, jetzt geh doch mal laufen. Ja, aber die finden Laufen einfach beknackt. Dann wird das nicht länger als 3 Wochen halten. Aber vielleicht findet dieselbe Person Spaß am Schwimmen. Und dieser Spaß führt dazu, dass sie nicht nur 3 Wochen schwimmen geht, sondern vielleicht 3 Monate oder ein Leben lang.
Mhm. Okay.
4. Punkt, realistisch. Ja, das hat damit zu tun, wie hoch hänge ich die Latte? Wenn wir ein Hochsprungbeispiel nehmen würden.
Ich habe dir ja eben was über meine Bekannten gesagt. Diese würden sagen, realistisch ist, sich keine Vorsätze zu machen.
Ja, tatsächlich. Wenn wir aber jetzt mal voraussetzen, jemand möchte ein Ziel erreichen, muss er ja auch quasi die Höhe der Latte definieren. Mhm. Was kann ich schaffen?
Mhm.
Beispiel, wieder vielleicht kurioses Beispiel, wenn ich dir jetzt Hochsprung beibringen möchte, nur in der Theorie, ne?
Mhm.
Dann muss ich ja entscheiden, wie gestalte ich die erste Übungsstunde? Und dann sage ich mal, oh, die Anne, Hochsprung, das kann die gar nicht. Legen wir mal die Latte auf 1 Zentimeter. Ja, und dann springst du da drüber und sagst, ja, habe ich geschafft. Warum sollte ich zur nächsten Trainingsstunde kommen? Habe ich also offensichtlich meine erste Stunde nicht so sinnvoll gestaltet.
Mhm.
Andere Alternative wäre, ich lege die Latte direkt auf 1,70 Meter und sage, spring. Da wirst du nicht drüber kommen. Und dann wirst du zu mir sagen, warum soll ich weiter deine Trainingsstunden besuchen? Kann ich ja sowieso nicht schaffen.
Mhm.
Ja, und realistisch ist für mich was schaffbar ist, aber mit Anstrengung.
Okay.
Also ich müsste die Latte auf eine Höhe hängen, wo du knapp nicht drüber kommst, aber dir sicher bist, mit 2x Üben schaffst du es. Dann kommst du nämlich wieder.
Ja.
Ja, und das ist für mich realistisch, also schaffbar, aber es darf durchaus eine Anstrengung beinhalten.
Mhm. Führt dann auch zum gewissen Ehrgeiz,
ja,
ne?
Eben, genau. Mhm. Den Ehrgeiz herauskitzeln, und wenn das zu leicht ist, kommst du nicht wieder, und wenn es zu schwer ist, auch nicht.
Okay.
Ja. Das ist natürlich genau die Schwierigkeit, da so ein Ausmaß zu finden, was dich reizt, aber nicht überfordert.
Okay.
Letzter Punkt, terminiert, auch ein doofes Wort, hat tatsächlich mit Termin zu tun. Ja, also wenn dein großes Fernziel ist beispielsweise, ich möchte einen Marathon mitlaufen.
Ui, ja.
Genau, dann würde ich sagen, okay, Zwischenziel, ich mache den Neusser Stadtlauf 10 Kilometer mit. Und noch weiter vorne, Zwischenziel, ich kann 1 Stunde am Stück laufen.
Ja, okay.
Und vielleicht fängst du mit 20 Minuten an.
Mhm.
Ja? Und wenn wir nur dieses Fernziel haben, du möchtest den Marathon mitlaufen, und ich frage dich in einem halben Jahr, und wie weit hast du dich deinem Ziel genähert? Was wirst du sagen? Genau.
Weiß ich noch nicht so richtig.
Richtig. Wenn ich dich aber in einem halben Jahr frage, bist du denn schon mal 5 Kilometer gelaufen? Da wirst du vermutlich sagen, ja, das Ziel habe ich schon erreicht.
Mhm.
Ja, das heißt, diese Zwischenziele haben den Sinn deiner Motivation aufrechtzuerhalten und auch den Zeitraum, um den es geht, nicht so unendlich lang zu machen, sondern zu sagen, ich habe einen überblickbaren Zeitraum. In 3 Wochen will ich das, in 3 Monaten will ich das, in 1 Jahr will ich das.
Ja? Okay.
Und wenn man diese 5 Begriffe zusammenzieht, also die ersten Buchstaben, da kommt halt spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert, also SMART. Und genau unter diesem Begriff, smarte Zielformulierung, findet man das auch zum Beispiel, wenn man es jetzt googeln würde.
Okay, das kann man sich auch echt gut merken, ne?
Ja.
SMART. Jetzt kennt man ja aber noch den bekannten, netten inneren Schweinehund.
Mhm. Das ist der bei dir auf dem Sofa sitzt und sagt, bleib, hier ist es so warm und gemütlich.
Genau. Der ist ja bestimmt auch für das ein oder andere Scheitern verantwortlich, oder?
Ja, richtig. Der innere Schweinehund, der kennt nur kurzfristige Ziele. Ne? Mhm. Also jetzt hier die nächste halbe Stunde, bleib bei mir gemütlich in der warmen Wohnung.
Genau, ne? Unter der warmen, gemütlichen Decke.
Genau, das ist kurzfristig. Und die Ziele, über die wir ja jetzt gerade gesprochen haben, das sind ja eher langfristige, die über den heutigen Abend hinausgehen. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Was ist kurzfristig gedacht und was ist langfristig gedacht tatsächlich? Weil wenn jeden Abend das kurzfristige Ziel im Vordergrund steht, kannst du dein langfristiges Ziel einfach nicht erreichen. Ja, und sich dieses Langfristige nochmal verdeutlichen und sich wirklich fragen, warum will ich denn den Marathon mitlaufen oder warum will ich den 10-Kilometer-Lauf mitlaufen können?
Ja, also das klingt auf jeden Fall logisch, kurzfristig gegen langfristig. Ja, aber was tue ich denn jetzt dagegen?
Was ich interessant fand, ich habe rund um diese DAK-Umfrage, über die wir eben gesprochen haben, noch ein bisschen drumherum gelesen. Und die Befragten dort sollen eben auch angeben, wer sie eigentlich auf die Idee gebracht hat, jetzt sich mehr um ihre Gesundheit zu kümmern. Und da fand ich ganz interessant, 50% ungefähr sagen, der Arzt hat gesagt, ich soll mich mehr um meine Gesundheit kümmern. Bei 41% war es der Partner oder die Partnerin. Und 70% haben aber gesagt, nee, ich bin selber auf die Idee gekommen.
Okay.
Ja. Was lehrt uns das? Man kann zum Arzt gehen, klar, der wird immer sagen, kümmern Sie sich mehr um Ihre Gesundheit. Viel wichtiger scheint meine eigene Motivation und mein direktes Umfeld zu sein. Ja, also Partner würde ich jetzt auch mal erweitern auf gute Freunde, Geschwister, enge Verwandte. Die spielen eine erhebliche Rolle, ja, und zwar für die Motivation. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel 2-mal die Woche dienstags und donnerstags 20 Minuten laufen gehen willst und an diesen 2 Tagen regnet es. Du bist aber mit jemandem verabredet, der diese Challenge mit dir durchführen will, dann willst ja nicht du diejenige sein, die sagt, ach, wegen des Wetters gehen wir heute nicht, ja?
Ja.
Sondern ihr wollt euch ja gegenseitig beweisen, dass ihr euch das durchzieht.
Mhm.
Und genau das wird besser funktionieren, als wenn du alleine laufen würdest. Allein laufen bei Regen ist doof, zu zweit laufen bei Regen ist weniger doof, weil man dann quatscht und so weiter.
Ja, ja.
Also mein wichtigster Tipp gegen den inneren Schweinehund, beziehe jemand anderen mit ein, der dich unterstützt bei deiner Challenge, der dir entweder mitmacht oder dich zumindest auf eine andere Art und Weise motiviert.
Okay, jetzt haben wir diese ganzen Punkte ja am Beispiel mehr Bewegung durchgesprochen. Dieses Jahr und ja teilweise auch das Jahr davor waren ja schon für mehr Bewegung echt schwierig, ne? Also die langen Schließungszeiten und Verbote für soziale Zusammenkünfte. Man konnte nicht ins Fitnessstudio, Sportkurse wurden nicht angeboten. Schwimmbad zu, nicht mit mehreren Leuten durch den Park laufen.
Ja.
Ne? Also all diese Dinge waren ja einfach nicht möglich. Ja, wirft man dann am besten direkt seine guten Vorsätze über den Haufen und sagt, naja, ich kann es ja jetzt nicht ändern und einfach um nicht zu frustriert zu sein? Oder?
Ja und nein, würde ich sagen. Ich habe jetzt gestern oder vorgestern noch in den Medien gehört, dass der Durchschnittsdeutsche 5 Kilo mehr wiegt seit Corona.
Ja.
Also es scheint tatsächlich viele Leute gegeben zu haben, die tatsächlich den guten Vorsatz zu mehr Bewegung wirklich über den Haufen geschmissen haben.
Mhm.
Unter anderem wegen der ganzen Einschränkungen. Und die haben halt stattdessen zu Hause gesessen und gekocht. Aber ich habe auch ganz viele andere, ganz kreative Beispiele auch in meinem näheren Umkreis gesehen. Und auch in der DAK-Umfrage Vom letzten Jahr wurden eben auch die Teilnehmer befragt, da hatten wir erst den ersten Lockdown hinter uns, den zweiten noch nicht, ob es leichter oder schwerer war, ihre Vorsätze umzusetzen. Und mehr als 50% haben gesagt, das war tatsächlich schwieriger durch die ganzen Einschränkungen. Aber interessanterweise haben auch knapp 20% gesagt, das war leichter.
Oh, okay, spannend.
Ja, also zum Beispiel, wer zwangsweise im Homeoffice war, hatte dann vielleicht tatsächlich die Möglichkeit, in der Mittagspause mal eine Runde um den Block zu gehen oder tagsüber mal Sport zu treiben und sich abends nochmal an den Schreibtisch zu setzen, was ja sonst vielleicht nicht möglich gewesen wäre.
Ja. Ja,
oder Fahrzeiten, die man nicht hatte durch ein Homeoffice, konnte man in Sport treiben investieren. Aber du hast natürlich recht, Sportverein zu, Schwimmbad zu, schwierig. Ich selbst habe es auch erlebt, ich gehe zum Yoga. Yoga-Studios waren natürlich auch geschlossen, aber mein Yoga-Studio hat ziemlich schnell auf online umgestellt. Also die haben ganz viele, ganz wirklich zauberhafte YouTube-Videos produziert. Und was ich bei mir selber gemerkt habe, wenn da meine eigene Yoga-Lehrerin in dem YouTube-Video ist, dann ziehe ich das durch. Ja, auch mit der Matte in meinem eigenen Wohnzimmer. Natürlich gab es auch vorher schon Millionen von guter Yoga-Videos bei YouTube. Aber die Leute kenne ich nicht. Da ist die Motivation nicht zu vergleichen mit, ich sehe meine Lehrerin, die ich sonst jede Woche ein-, zweimal sehe. Das hat mich durchgezogen. Ne? Deswegen bin ich dem Studio da extrem dankbar, dass die das so schnell umgestellt haben. Und wir haben dann zum Beispiel, sobald es auch möglich war, uns draußen getroffen zum Yoga. Ne? Vielleicht auch eher eine ungewöhnliche Situation. Ja, manchmal hat es geregnet, manchmal war es stürmisch, manchmal war es kalt. Aber das war möglich. Ja, also ich glaube, wenn man ein Hindernis sieht, könnte man das auch kreativ umschiffen und nicht sagen, ist jetzt verboten, also mache ich es nicht. Sondern überleg dir, was geht. Und bleib nicht bei dem stehen, was nicht geht.
Ja, ich verstehe den Ansatz. Ja, manche Ziele sind vielleicht ein bisschen schwieriger zu erreichen, oder? Also als wenn ich jetzt wirklich ins Fitnessstudio gehen könnte, wenn ich jetzt zu Hause selbst gesteuert, da habe ich ja nicht die gleichen Geräte oder so.
Ja, also wenn ich schwimmen lernen möchte, ist das in der Badewanne schwierig.
Na klar, ja.
Ne? Genau, aber mit Hilfe einer Yogamatte und zwei Plastikflaschen, die mit Wasser gefüllt sind, kann ich eben zum Beispiel Kräftigungsübungen machen und laufen kann ich jederzeit.
Genau, also ich muss quasi meine Ziele und meine Methoden anpassen.
Ja, richtig.
Möglichst kreativ, um auch Frust zu vermeiden einfach dann, ne?
Ja, und selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir keine Einschränkungen mehr haben im Sport, das größte Hindernis beim Laufen gehen ist häufig das Wetter. Das war schon vor Corona so.
Das stimmt.
Und ehrlich gesagt, die Anschaffung von guten wasserfesten Laufschuhen und einer guten wasserfesten Laufjacke kann diese Hürde erheblich abflachen.
Ja, hast recht.
Und das wäre ja auch wieder eine kreative Lösung. Weil dann nutze ich es auch, wenn ich es habe.
So, jetzt erstmal vielen Dank für die ganzen Infos und Tipps. Also ich glaube, ich werde meine guten Vorsätze fürs nächste Jahr auch nochmal anhand des Smart-Modells ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und diese 5 Punkte einmal durcharbeiten.
Genau, und wenn du dann zu jedem dieser Punkte eine Antwort gefunden hast, dann bist du mit Sicherheit deiner Zielformulierung näher.
Das glaube ich auch. Also das klingt auf jeden Fall schlüssig, dass es so leichter ist, wirklich durchzuhalten, dass es eben nicht wieder nur so eine Eintagsfliege ist mit meinen guten Vorsätzen.
Ich werde dich im Auge behalten. Ja.
Und du hast uns ja auch so ein Arbeitsblatt empfohlen, was wir natürlich unter der Folge verlinken, wo man einfach das Ganze strukturiert für sich aufschreiben kann.
Ja.
Und auch die Umfrage der DRK verlinken wir unten, wen das interessiert und da mal reinschauen möchte. Das findet ihr auf jeden Fall alles. Also, falls ihr mit den guten Vorsätzen auch aufgehört habt, weil es bisher eben nie so richtig geklappt hat, wäre das ja vielleicht jetzt ein schöner Ansatzpunkt für euch, damit wieder zu beginnen und euch das einmal richtig gut zu durchdenken und unser Arbeitsblatt unten zu benutzen. So, und damit verabschieden wir uns auch mit unserer letzten Folge erstmal für diese Staffel. Jeanette, hast du vielleicht noch ein abschließendes, motivierendes Schlusswort für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
Zwei,
gut.
Also, das Erste, jeder Tag des Jahres ist gleich gut geeignet. Also ganz egal, ob ihr diese Folge hier am 29. November, 3. Januar oder 7. August euch anhört. Jeder Tag ist gleich geeignet, um gute Vorsätze zu starten. Das heißt, Ihr müsst nicht warten, bis wieder Silvester ist. Oder ihr müsst nicht warten, bis ihr einen runden Geburtstag habt oder eine Reha macht. Sondern wenn ihr merkt, jetzt habe ich Schwung, dann startet jetzt oder diese Woche. Und der zweite gute Schlusssatz, der ist tatsächlich nicht von mir, den habe ich nur gelesen. Wer kein Ziel hat, der kann auch keins erreichen.
Das werde ich jetzt allen sagen, die mir mit meinen guten Vorsätzen immer so doof entgegenkommen und sagen, das bringt doch sowieso nichts. Da habe ich jetzt einen schönen Satz, den werde ich mir auf jeden Fall behalten.
Mach das.
Jeanette, ich danke dir, dass du heute nochmal hier warst und wir diese Folge zusammen aufnehmen konnten. Ich sage nicht tschüss bis nächste Woche, sondern hoffentlich bis zur nächsten Staffel. Und ich wünsche euch eine gute Zeit.
Tschüss.
Tschüss.